Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen, Thomas. Einen wunderschönen Karfreitag wünsche ich
ja,
dir.
Ja, genau. Karfreitag ist wieder, ja.
Ja, ja. Der Feiertag für alle Auto-Enthusiasten.
Mir war's nicht bewusst, bis heute Morgen ich die Nachrichten gehört habe und es da hieß, ja, erhöhte alle die Kontrollen und verstärkt Polizeipräsenz. Und ich so, ah, stimmt, wir haben ja Karfreitag.
Ja. Ja, das ist ein Problem. Und ich meine, mein Fahrstil ist ja relativ passiv und zurücknehmend, sage ich jetzt mal.
Sag doch vorausschauend.
Vorausschauend und der Situation immer angepasst. Aber komischerweise werde ich sehr oft kontrolliert in der letzten Zeit.
Ja, das macht vielleicht das Auto.
Nee, kann sein, ich weiß es nicht. Aber
oder ja, bist aber du mit deinem Kleinstwagen unterwegs?
Nee, den nicht. Nein, nein.
Okay.
Nein, ich fahre ja relativ passiv und ich würde sagen, ich habe so einen Fahrstil, so einen Fahrstil wie Opa mit Hut, sage ich jetzt mal.
Wahrscheinlich deswegen.
Ja. Vielleicht als Verkehrshindernis, ne?
Ja, genau.
Ja, finde ich über diesen einen Sketch so interessant. Hört einer Verkehrsnachrichten und fährt ganz langsam auf Autobahn. Verkehrshindernis und guckt da komisch, vor mir ist doch alles frei, sagt er da. Mhm. Aber ist ja selbst das Verkehrshindernis.
Ja. Ja. Ja, aber oder dieser Witz mit Achtung, Geisterfahrer auf der A61 und er so, wie Geisterfahrer? Alle? Hunderte, ja, Tausende.
Ja, und ich habe festgestellt, man sollte mit der Polizei keine Witze machen, zumindest nicht im Szenario einer Verkehrskontrolle. Da reagieren viele nicht so gut drauf.
Ja. Ja? Ich hatte schon lange keine mehr.
Ich in den letzten 8 Wochen würde ich sagen 3 Stück.
Wow, das ist natürlich schon.
Das ist ordentlich, ja.
Also
ja.
Wie gesagt, das zuletzt war auch der Blitzermarathon, dass da halt Geschwindigkeitskontrollen sind, beziehungsweise was ja auch auf meiner Autobahnstrecke jetzt viel ist im Pendeln, ist halt Abstandsmessung. Das haben die letztes Jahr für sich entdeckt, die Polizei bei uns hier im Kreis. Die haben keine Ahnung, ob da irgendeiner fleißig die Technik verkauft hat, dass wir da einen guten Verkäufer hatten.
Ja.
Oder ob die wirklich auf den Geschmack gekommen sind. Die machen ja wirklich fast täglich mittlerweile hier auf unterschiedlichen Abschnitten dann Abstandsmessungen. Aber ansonsten jetzt wirklich eine Kontrolle ist jetzt schon Jahre her. Da wurden wir mal rausgefischt und da haben sie halt hier Kontrolle gemacht mit Verbandskasten und so Sachen, ja. Aber ansonsten jetzt eigentlich eher weniger.
Ja, das ist dann teilweise auch ein bisschen nervig. Ja. Naja, egal. Was will man machen? Hilft alles nichts. Gut, dann schauen wir mal, was der Karfreitag uns heute so bringt an irgendwelchen dubiosen Nachrichten aus der Automobilszene. Keine Ahnung, manchmal hört man ja da die interessantesten Dinge, dass es da die Leute dann doch übertreiben oder irgendwelche komischen Autotreffen gibt, die nicht so also zivilisiert ablaufen, sage ich jetzt mal. Ne?
Also bei uns in der Region ist es ja wirklich seit Corona sehr, 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 also da war es ja sowieso tot im Prinzip die Szene. Und danach hat sich da eigentlich auch groß nie wieder was getan. Deswegen bei uns jetzt mit Karfreitag ist eigentlich nichts im Prinzip. Aber was, wie gesagt, heute Morgen im Radio gerade war, hat es auch nochmal auf letztes Jahr halt diese 2 Rennen, die ja halt auch groß durch die Berichterstattung gegangen sind, dass sie da halt jetzt dieses Jahr vermerkt halt auch Kontrollen deswegen durchführen wollen, um das halt im Vorfeld halt möglichst zu vermeiden, dass es halt dazu kommt. Ja, ganz ausschalten kannst du sowas halt nicht, ja, aber man kann es machen, ja. Wie gesagt, viele werden dann wahrscheinlich wieder sagen, ja, und dann an so einem Tag und darf nicht mal Spaß haben. Solange ihr euch an Regeln haltet, ja, beziehungsweise nicht so eine dumme Scheiße wie illegale Autorennen macht, ja, ist doch alles okay, ja.
Das ist das Problem. Ja. Es gibt da halt ganz viele schwarze Schafe zwischen den Auto-Enthusiasten.
Beziehungsweise die wenigen schwarzen Schafe machen es halt für alle anderen kaputt. Wie so oft.
Ja, das ist so.
Wie so oft, ja. Weil deswegen, ich will noch nicht mal viele sagen, Aber die wenigen, die halt da sind, die machen es halt für alle anderen kaputt. Ja. Und das ist halt wirklich das, was eigentlich schade ist. Weil du kannst dich an deine Jugend ja auch noch erinnern, das war ja früher im Prinzip, zumindest mal, was ich in der Erinnerung habe, was ganz anderes. Okay, in meiner Jugend und Kindheit gab es noch nicht unbedingt so jetzt wirklich ausgemacht den Karfreitag. Was heißt Kindheit, aber in meiner Jugendzeit und auch gerade auch Fahranfang etc. gab es halt nicht unbedingt jetzt so den Karfreitag. Aber die Treffen, die wir da hatten, das war halt was, ja, was anderes als das, was du heute halt teilweise so hast, ja. Das war irgendwie noch, was heißt gesitteter, aber das war halt was anderes als, ja.
Naja. Ja, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass man da jetzt keine Scheiße gebaut hat. Da möchte ich mich jetzt nicht von freisprechen. Aber ich glaube nicht in dem Ausmaß, wie das teilweise heute abgeht.
Oder anders halt, ja.
Ja, also ja. Ich hätte jetzt nicht auf einer öffentlichen Straße einen Autorennen gestartet. Auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Mhm. Natürlich mal an einer Ampel so einen kurzen Beschleunigungstest. Ja, das ist aber jetzt kein Rennen auf lange Strecken oder so. Also, ja, das hat man schon mal gemacht, den klassischen Kavalierstart und mal schauen, wie schnell das Ganze ist oder das Fahrzeug ist oder wie man im Vergleich ist. Ja, das hat man mal gemacht, okay. Aber jetzt nicht durch die ganze Stadt geballert und da jetzt innerhalb einer Stadt ein Autorennen veranstaltet. Gab es damals auch, haben auch Leute gemacht, gibt es heute immer noch. Aber das habe ich persönlich nie gemacht, nein. Das waren doch ganz andere Zeiten.
Naja, früher, ne, TM.
Ja, ja, lang, lang ist es her.
Ja, vielleicht ist es auch wieder so, was man in Erinnerung einfach so verklärt und anders in Erinnerung hat, als es tatsächlich war, aber.
Das mag sein. Schon. Dass man da etwas wohlwollender auf die Zeit zurückschaut, ganz klar. Und man schaut wahrscheinlich auch etwas positiver zurück oder er hat nur die positiven Dinge in Erinnerung, genau. Klar.
Das kann es natürlich auch sein, ja. Na, aber egal. Genug davon. Ja, außer hast du noch irgendwas speziell jetzt für den heutigen Karfreitag?
Nö. Wir werden sehen. Okay. Wir hoffen mal, dass es friedlich abläuft.
Hast du Auto geputzt wenigstens?
Das putze ich jede Woche.
Meiner ist ausnahmsweise auch mal frisch gewaschen. Ja.
Ja, aber dadurch, dass er ja immer in einer relativ guten Kondition ist, geht ja das auch relativ zügig. Das bedeutet, ich muss da jetzt ja nicht jedes Mal 2 Stunden dran rumputzen an dem Fahrzeug. Ne?
Ich müsste wahrscheinlich mal 2 Stunden im Innenraum verbringen, ja.
Ja, ich lasse es gar nicht erst dreckig werden, dann geht das auch relativ zügig.
Ja, ich wisch doch auch nicht jeden Tag irgendwie mit so einem Staubfänger durchs Auto, ja. Mal, nee.
Ich habe mein Mikrofasertuch immer griffbereit. Da gehe ich dann regelmäßig doch auch mal.
Hast du auch hier so die Klopapierrolle auf der hinten drauf?
Oder? Ich häkle gerade den Wackeldackel da für den Überzug für die Klopapierrolle.
Diese Häkelhut oder Abdings da
über den Klo. Ja, genau. Aber da ich ja getönte Scheiben hinten habe, bringt mir das ja auch nichts, weil der ja. Ist ja nicht sichtbar. Also das ist ja auch relativ doof. Nee.
Ja, solange du dich ja an die zulässige Maximalverdunklung da hältst, ist ja alles okay. Ist
serienmäßig ab Werk, also die werden ja, das Richtige dann eingebaut
passt,
haben.
Ja, dann passt es. Ja.
Da gehe ich mal von aus, dass der Volkswagen keinen Scheiß gebaut hat. Hoffe ich mal. weiß man nicht so richtig. Manchmal bauen die auch mal ein falsches Teil ein. Nein, aber ich gehe mal von aus, das wird serienmäßig in Ordnung sein.
Ja.
Ja. Gut. Gut, so viel zum Karfreitag. Ja, dann lass uns in die Themen der Woche einsteigen. Heute ist ja komischerweise Freitag, wie wir heute schon 50 Mal gesagt haben. Und gut.
Bietet sich ja auch an.
Die Technikwoche oder das, was sonst. Das. Oh. Was sagst du so? Ich hatte eine richtig stressige Woche. Wir könnten jetzt ja eigentlich nahtlos in den Themenbereich Rasenmäher übergehen, weil das war eigentlich das Hauptthema, ich mich diese Woche mit beschäftigt habe. Und
ich habe heute Morgen schon Rasen gedüngt. Ja,
ich habe echt festgestellt, wenn man ökologisch und umweltbewusst im Rasenmäherbereich unterwegs sein möchte, speziell im Aufsitzrasenmäherbereich, wird es einen ganz, ganz schwer gemacht, in zweierlei Hinsicht. Erfahrungswerte bezüglich dieser Technik und Preisgestaltung. Also wenn man sich natürlich für einen akkubetriebenen Aufsitzrasenmäher entscheidet, hat man das Problem, dass man keine direkten Werte bekommt, wie viel er nun wirklich schafft an Quadratmeter mit einer Akkuladung. Da kann einem selbst der Hersteller kaum Auskunft geben, konkrete Auskunft geben.
Ja, das Problem ist halt, es ist halt abhängig von so vielen Faktoren.
Ne? Das hat er mir auch gesagt. Das kann, das verstehe ich ja auch. Das ist ja selbst bei einem Benzinaufsitzrasenmäher so, dass es von Faktoren abhängig ist. Neigung, Feuchtigkeit des Schnittguts, aber Höhe des Schnitt, der Rasenfläche, ist ja alles okay. Aber man muss ja mal also den Worst-Case-Faktor haben und den Best-Case-Faktor.
Und vor allem, was du ja eigentlich relativ einfach machen könntest, ja, rechne einfach in Fußballfeldern. Die Dinger sind eben.
Oder in Saarländern.
Du hast eine, ja. Ja, aber in Fußballfeldern müsste eigentlich so eine Angabe sein, die relativ einfach zu machen ist, weil du hast, wie gesagt, eine ebene Fläche, weil wenn ich hier, klar, steile Flächen oder Hang und Dingsbums irgendwas zu machen habe oder ein unebenes Gelände, sagen wir mal so, dann ist das natürlich eine andere Sache, als wenn du ein Fußballfeld hast. Aber wenn du sagst hier, ich krieg damit 10 Fußballfelder gemäht, dann ist das doch schon mal eine Größenordnung, mit dem du sagen kannst, okay, dann weiß ich schon mal, der Akku hält, wie gesagt, 10 Fußballfelder. Mhm. Entweder du hast 10 Fußballfelder zu mähen oder auch nur eins, aber dann weißt du, du kannst das hier mindestens 9-mal mähen wahrscheinlich. Ja. Ja, oder 8-mal mindestens. Mhm. Ja, plus nochmal Reserve. Du musst ja auch hin und runter fahren, je nachdem. Dann hast du auf jeden Fall schon mal über den Daumen gesehen, so eine grobe Richtung, in die es geht. Ja. Aber dann,
ja,
das will man da meckern?
Ja, das ist halt auch ein Problem. Dann kosten solche Dinge wie ein Schnellladegerät richtig Aufpreis. Und ich möchte ja zumindest mit einer Akkufüllung das komplette Grundstück mähen können und nicht dann 2 Stunden warten mit dem Standardladegerät, bis das Gerät wieder aufgeladen ist. Das dauert mir einfach zu lange. Und das Schnellladegerät kostet halt mal so zwischen 400 und 500 Euro Aufpreis. Abgesehen davon, dass der Elektrorasenmäher genau das Doppelte kostet zu dem identischen Verbrennermodell. Und das muss man erstmal.
Das ist ja eigentlich einfach.
Das muss man erstmal reinholen, das Ganze. Natürlich hast du keine Spritkosten, dafür hast du Stromkosten. Hm. Und das Einzige, was ich wirklich sehr schön finde, das Ding ist natürlich leise. Das macht nicht das Doppelte vom Anschaffungswiderstand aus für mich, diese Vorteile. Weil ich fahre ja einmal die Woche, ich mähe ja einmal die Woche, ich sitze ja nicht den ganzen Tag da oben drauf.
Das sieht halt anders aus, wenn du
das berufsmäßig
mit dem, wenn du gewerblich mit dem Ding unterwegs bist und dich dann da auch nicht oder unabhängig bist von Lärmvorschriften. Oder von dem Objekt, wo du am Ende bist und wenn es da halt besondere Vorschriften nochmal gibt in Bezug auf die Lärmentwicklung, weil dann bist du natürlich da klar im Vorteil. Aber wo habe ich diese Anforderung privat? Ja, nee, ich will hier zu Hause Rasen mähen und das war's.
Ja, das ist so. Also wie gesagt, und ich habe auch mit vielen Kunden gesprochen, die ein Akkusystem im Einsatz haben, rasenmähertechnisch. Also wir reden ja von Aufsitzrasenmähern. Mhm. Die haben gesagt, schön und gut. Der eine hatte ein Steuergerät, was ersetzt werden musste, 3 Wochen nach der Garantiezeit. Das war irre teuer. Und er sagt, die Unterhaltskosten, so die Pflegekosten, die sind zwar nicht da, wie Ölwechsel hast du ja logischerweise nicht, Luftfilter hast du ja alles nicht, aber wenn dann mal was an der Elektronik kaputt geht, dann wird's gleich richtig teuer. Das war halt seine Erfahrung, die er gemacht hat. Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Ich habe keine Erfahrungswerte und wenn man sich für sowas entscheidet, das ist ja schon ein Invest für so ein Rasenmäher, dann bin ich da sehr zögerlich, auf so eine moderne Technik zurückzugreifen, wo einfach die Erfahrungswerte fehlen. Im Automobilbereich hat man die Erfahrungswerte, weil da viel größere Mengen unterwegs sind. Aber im Aufsitzbereich, im Rasenmäherumfeld sind die relativ gering. Das ist ein Problem. Und das Doppelte, boah, das ist auch schon mal eine Hausnummer, preistechnisch. Naja, somit werde ich da leider wieder einen Verbrenner nehmen, in Anführungsstrichen, müssen. Aus den besagten Gründen.
Was heißt leider? Da kannst du ja auch beim Nachbarn mal einen Sprit klauen, also geht schon.
Es geht jetzt ja nicht um Sprit. Ich meine, im Bereich der Motorsensor-Freischneider, da habe ich ein Akkusystem im Einsatz, oder das Akkusystem, da bin ich auch extrem zufrieden, möchte auch nie wieder was anderes haben. Aber ich glaube, im Aufsitzrasenmäherbereich ist einfach der Zeitpunkt noch nicht gekommen, dass sich das da wirklich auch bis jetzt etabliert hat. Man sieht es ja auch bei Husqvarna. Also Husqvarna ist die Marke, für die ich mich wahrscheinlich entscheiden werde. Da gibt es circa 30 Modelle im Verbrennerbereich und nur 2 Modelle im akkubetriebenen Bereich. Ja. Das sagt ja auch schon alles aus, nach meiner Meinung. Mhm. Naja. So ist das. Das sind so die Probleme, wenn man so ein bisschen Garten hat.
Ja, okay. Ein bisschen ist jetzt auch wieder relativ, ja, weil wenn man schon die Fläche hat für einen Aufsitzrasenmäher, ist es ein bisschen mehr als nur irgendwie.
Naja,
so
du kannst ja heute schon
kleine Platz hinter der Garage.
Ja. Dadurch, dass diese Frontmäher-Technologie ja so wendig ist, gerade diese Husqvarna-Frontmäher setzen ja teilweise auch schon Leute Aufsitzrasenmäher ein, wo man früher nur normale handbetriebene Rasenmäher eingesetzt hätte. Also die Wendigkeit ist ja heute schon so enorm. Es geht ja wirklich von Frontrasenmäher. Diese Mittelrasenmäher-Technologie ist nach meiner Meinung sowieso nur für riesengroße Flächen geeignet, weil du hast ja immer den toten Punkt der Front- und der Hinterachse, die du einfach nicht vernünftig wegmähen kannst, die mit so einem Frontrasenmäher natürlich nicht, da gibt's keinen toten Punkt in dem Sinne. Also von daher ist das ja auch schon so, dass die Dinger extrem wendig sind. Gerade diese Rider von Husqvarna. Ja. Das ist so. Aber gut, das zum Thema Rasenmäher. Das zieht sich irgendwie durch unsere letzten Sendungen. In der letzten Sendung haben wir darüber gesprochen.
Es ist ja jetzt auch die Zeit. Ne?
Ja, es ist eigentlich auch ein ungünstiger Zeitpunkt, sich einen neuen Rasenmäher zu kaufen, weil es genauso im Hochsommer kauft man sich kein Cabrio, sind die Preise ganz stark oben. Und in der Mähsaison sollte man sich auch kein Rasenmäher kaufen, da sind die Preise auch ganz stark oben. Ich habe meinen Rasenmäher auch immer zur Wartung im November gebracht, weil da sind die Wartungspreise, zumindest bei meinem Vertragspartner, immer sehr gering.
Die Saison ist rum, ne?
Ja, weil da hat er saure Gurkenzeit. In der Saison, da lagen die Preise ganz woanders.
Naja, vor allem, da will ja jeder, oder dann sind auch die Termine meistens voll. Ja.
Ich sag ja, antizyklisch kaufen und antizyklisch seine Geräte in die Wartung bringen, falls das geht natürlich, ganz klar. Deswegen sollte man sich eigentlich auch jetzt ein iPhone kaufen und nicht dann, wenn es rauskommt. Die Preise sind ja sowieso immer gleich.
Das bei Apple ist ja das zumindest. Schöne bei Apple und bei Nintendo, du hast ja nichts mit irgendwie Preisverfall.
Ja gut, es sei denn, du gehst zu Third-Party-Anbietern, also ist klar.
Ja, das mal außen vor, aber ansonsten direkt beim...
Ich käme ja auch nicht auf die Idee, mein iPhone direkt bei Apple zu kaufen. Da sind die Preise so unattraktiv. Ja. Verstehe ich auch nicht, warum man das macht. Es sei denn, man will natürlich sofort vom Start an das Gerät oder ganz schnell in den Händen haben. Dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber okay.
Ja, direkt von der Quelle halt.
Ja, aber ob das jetzt von Apple kommt oder von Amazon, das ist mir persönlich relativ egal. Ja. Böses Amazon könnte man da jetzt sagen, aber naja, okay. Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Okay, aber wo wir gerade bei Apple sind, der Aufreger der Woche. Was ist denn mein persönlicher Aufreger der Woche? Wir könnten ja eigentlich eine neue Kategorie einführen. Mein persönlicher Aufreger ist das neue Kabel oder die neuen Kabel von Beats. Die sind jetzt offiziell vorgestellt worden. Wir hatten ja schon mal in den letzten Sendungen darüber gesprochen. Und dass da was Neues kommt, aber da war jetzt nicht die exakte Spezifikation bekannt gegeben worden, sondern nur, dass sie äußerst stabil sein sollen, dass die mit Nylon umwoben sind und das Übliche, was die ganzen anderen Hersteller ja auch am Start haben. Aber sie haben sich halt nur von der Isolierung an der Konkurrenz orientiert. Aber die restlichen Daten sind nach meiner Meinung eine Frechheit. Das ist ja... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich musste mir extra mal das Datenblatt anschauen, weil ich es nicht glauben konnte, was die Kollegen dort geschrieben haben. Ein USB-C auf USB-C-Kabel schafft dort maximal, das ist schon die beste Ausstattung, 60 Watt. 60 Watt und das überträgt auch nur Daten in einer USB 2.0 Geschwindigkeit.
In einer Richtung hatte ich eben
schon. Nee, maximal in USB 2.0 Geschwindigkeit und das Kabel USB-A auf USB-C kann maximal 15 Watt. So, ich meine, und da kostet das Ding, das günstigste, 24,95 €. Mhm. So, wenn ich jetzt 24,95 € dafür ausgebe, dann erwarte ich ein wenig mehr Aktualität oder zeitgemäße Technik. Da kriege ich ja ein 140 Watt Kabel von Nomad für den Preis. Und Nomad macht wirklich High-End-Kabel. Und ich habe Kabel von Nomad seit zig Jahren im Einsatz. Und die funktionieren immer noch, hochwertig verarbeitet. Und wie kommen die denn auf die Idee, diese technischen Spezifikationen anzubieten zu diesen Preisen? Also, sorry. Also, nee. Kannst du das nachvollziehen, dass ich mich darüber aufrege?
Ja.
Okay,
gut. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber dafür hast du doch zumindest mal eine schöne Farbauswahl.
Und dann gibt es eine Farbe, ich dachte, Selbstironie ist bei Apple wohl ganz groß, wird bei Apple wohl ganz groß geschrieben, bei Beats, dann nennen die wirklich eine Farbe Turbo Blau. Das kann sich aber nicht auf die Geschwindigkeit der Kabel beziehen. Nein,
das hat damit nichts zu tun.
Also, es ist, nein, sorry, ich mag ja Apple, aber wenn die, nee, also wenn die so einen Mist bauen, ich kann es nicht nachvollziehen.
Also ich kaufe sowieso keine branded USB-Kabels, Kabel. Von daher würden mich jetzt diese Beats auch nicht besonders interessieren. Und wie gesagt, schon gar nicht für das Geld.
Also ich kaufe ja auch keine Kabel. Ich bekomme sie ja Gott sei Dank von den Herstellern zugeschickt als Pressemuster. Ist ja so. Wir stellen ja auch hier Kabel vor und wir besprechen auch Kabel. Und warum soll ich jetzt hier irgendwie lügen, dass ich keine Pressemuster bekomme? Es ist nun mal so, dass ich bemustert werde. Allerdings spreche ich natürlich auch nur über die Kabel, die ich vernünftig finde oder die meinen Qualitätsanspruch Genüge tragen. Ganz klar. Und ich muss sagen, Zatechi oder Nomad, die bieten so gute Kabel an zu vernünftigen Preisen. Sind natürlich auch nicht ganz so günstig, haben dann aber auch ein gutes Feature-Set, gute Datenübertragungsgeschwindigkeiten, gute Ladeleistung und eine gute Kabelisolierung. Und das ist doch das, was ich haben möchte. Ja. Selbst die Firma Anker hat sich in den letzten Jahren stark verbessert. Und ich muss sagen, ich habe mir letzte Woche ein Anker-Kabel gekauft, selbst gekauft.
Uiuiui.
Ja, weil ich es testen wollte und weil ich nicht wegen 17 Euro da jetzt großartig die Presseabteilung von Anker anschreiben wollte, habe ich das Ding mal gekauft, habe das im Einsatz und teste das Kabel mal durch. Und bisher macht es sich sehr, sehr gut. Ist natürlich auch ein Spezialkabel in Anführungsstrichen. Das ist ein USB-C-Kabel, was am Ausgang zwei USB-C hat. Also es USB-C einmal ins Netzteil rein und hat dann zwei Ausgänge, wo ich zwei Geräte gleichzeitig mit aufladen kann. Habe ich jetzt bei keinem anderen namhaften Hersteller gesehen und das wollte ich halt mal austesten. Und bis jetzt funktioniert das halt sehr gut.
Und dann, da kannst du ja zwei USB-C-Festplatten an einen USB.
Nein, nur zum Aufladen. Nein. Es geht ja ums Aufladen. Die
kommen wahrscheinlich auch noch welche.
Ja. Nein, Aufladen. Steht auch explizit im Datenblatt halt drin. Und dies fand ich halt ganz interessant und habe das mal ausprobiert oder teste es gerade als mein Daily-Ladekabel am Schreibtisch. Ja, aber das, was Beats da macht, ist nach meiner Meinung eine Frechheit. So, das war der Rant der Woche. Dass man sich über so ein Kabel so viel aufregen kann, ne? Das ist, eigentlich sollte man da gar nicht so in Rage geraten. Naja, gut. Lass uns doch über das Jubiläums-iPhone sprechen. Das steht ja quasi kurz vor der Tür und es klopft schon an und das Lightning-Kabel, das hat sich schon durchs Schlüsselloch gebohrt sozusagen von dem iPhone.
Welches Jubiläum?
2027. Da hatten wir ja in der letzten Woche schon kurz einen.
Also das Klick. 20er dann im Prinzip.
Das 20er, ja, 20 Jahre iPhone. Okay. Und normalerweise ist es ja immer so, dass Apple, zu bestimmten Jubiläen auch was Spezielles vorstellt. So war es ja auch beim iPhone X.
Meinst du, wir werden da sowas sehen wie beim 10? Dass wir da so wieder sowas?
Na, es gibt ja viele Spekulationen aus der Gerüchteküche und man kann natürlich auch sehr viel aussortieren, weil verschiedene Liga haben noch natürlich verschiedene Track-Records. Ja, ja. Und jetzt hat sich aber einer gemeldet, den ich für sehr seriös halte, nämlich Ross Young, hat sich zum Thema Display-Technik gemeldet, zum Jubiläums-iPhone oder was im Jubiläums-iPhone drinstecken soll. Und das klang schon sehr interessant. Er geht nämlich davon aus, dass wir ein komplett randloses Design haben. Naja gut, das sagen ja viele. Keine Notch und auch keine Dynamic Island in irgendeiner Form. Das soll halt jetzt nicht das Display in irgendeiner Form belasten oder verunstalten. Dafür soll Face ID und die Frontkamera unter dem Display verschwinden sozusagen. Das klingt ja schön, das klingt ja gut. Und das klingt ja auch nach dem, was wir schon immer haben wollten. Ne? Da haben wir schon öfter drüber diskutiert. Also das Face ID.
Wollen wir das? Oder?
Ja, wenn du da keine Notch hast oder keine Pill oder das auf das Minimalste reduziert hast im Display, finde ich das natürlich schon sexy. Also ich brauche jetzt keine Dynamic Island.
Hm? Ja, die brauchst du vor allem nicht, wenn die Technik dann so weit ist, dass du sagst, wir haben es eh alles unter dem Display.
Ja.
Weil wo du kein Loch im Display hast, brauchst du eigentlich auch nichts irgendwie, um das halt da entsprechend zu verstecken oder halt schön zu machen. Ja. Wir haben schon drüber gesprochen, ein Jubiläum würde sich anbieten. Das wäre auch noch mal was, wo man sagen kann, okay, da haben wir noch mal eine schöne Abgrenzung oder was in Anführungszeichen Neues jetzt beim iPhone, was es halt zu den aktuellen iPhones dann auch noch mal abgrenzt, beziehungsweise da auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied zu sehen ist. Die Technik haben wir schon im Android-Land, ja. Bis jetzt war ja mit ein Grund, dass man gesagt hat, Face ID und das Display ist halt technisch aktuell nicht möglich. Das soll ja auch jetzt hier gerade mit neuen OLED-Panels ja dann der Fall sein, dass wir dann da entsprechend die Face ID dann auch unter Glas machen kann.
Also transparente OLED-Panels sollen das dann quasi werden.
Und wäre ein weiterer Schritt. Klar, viele werden dann wieder sagen, oh, haben wir doch in der Android, wird alles schon gesehen und bla bla bla. Aber wie immer, ja, wer ein iPhone haben will, ja, ist halt neu fürs iPhone. Würden dann auch mal so die anderen OLED-Panel Daten dann halt noch interessieren. Ja. Aber das muss man dann abwarten, wenn es dann soweit sein wird. Aber ja, das wäre zumindest mal in der iPhone-Welt was Neues, was dann Innovation ist jetzt wieder so ein Ding. Wir haben trotzdem immer noch diesen schwarzen Klotz, ja.
Ja, ja.
Die Frage ist halt randlos, ja. Was bedeutet das dann letztendlich wirklich? Weil, wo haben wir denn im Moment groß Displayränder am Telefon? Ja, die sind immer kleiner geworden. Die Frage ist halt auch wieder, da hat ja Apple auch viel getan in iOS-Sache, weil wir da ja auch die letzten Jahre die Displayränder einfach schmäler geworden sind. Wo wir ja immer gesagt haben, ja, so ein bisschen Displayrand und man muss ja irgendwie mit dem Finger und die Erkennung, ja, Software, bla bla bla, ist halt so ein Ding. Wie gesagt, gar kein Displayrand, muss man halt mal gucken, ja, gerade auch optisch, was es dann da ausmacht. Weil selbst bei meinem 13er sind mir die Displayränder eigentlich nicht so groß, ja. Von daher.
Ja.
Das ist halt, also wie gesagt, alleine der Displayrand ist, denke ich mal, zu vernachlässigen. Das bringt jetzt so keine Vorteile. In Bezug mit der Technik, die halt angesprochen wurde, halt Wegfall, dann der Dynamic Island. Klar, in Software oder so wird es wahrscheinlich noch beibehalten, aber dass du halt, wie gesagt, kein Display halt opfern musst für die Technik.
Ja, und das, was
auch wieder so ein Deutsch.
Was man auch immer wieder gehört hat aus der ganzen Entwicklungsszene heraus oder das, was uns angeblich immer hier vorgetragen wird, ist es ja so, dass auch die Geräte, wo die fast keinen Entwicklungsrand, wollte ich gerade sagen, keinen Display, keinen Displayrand haben, dass die natürlich auch sehr fragil sind, also sehr empfindlich sind. Und das ist auch das große Problem, diese Geräte wirklich randlos zu bekommen, dass man da auch so neuralgische Stellen am Gerät hat, speziell dann der Rand, logischerweise. Und ich sag mal so, lieber habe ich ein wenig Displayrand als ein Gerät, wenn ich es nur fallen lasse aus einer geringen Höhe, was dann schon Schäden aufweist oder wo das Display kaputt geht, lieber etwas stabiler als ein Gerät, was komplett randlos ist. Das ist meine persönliche Meinung. Es ist ja alles schön und gut, wenn ich das Gerät in der Hand habe und das Display ist quasi randlos, das sieht ja auch sexy aus, aber was nützt es denn, wenn es sehr fragil ist und keine Stabilität hat oder eine schlechtere Stabilität hat als ein Gerät mit ein wenig Rand. Ist meine Meinung. Wobei, vielleicht denke ich dazu praktikabel.
Wobei es ist ja jetzt auch Glas bis zum Rand. Die Frage ist halt, wie ist die Rahmenkonstruktion, wenn du kein Display. Ja, wobei aktuell, ja doch, aktuell hast, beziehungsweise beim 13er hast du ja auf jeden Fall den Metallrahmen da noch. Das ist halt die Frage, wenn das Display dann, ja, geht es wirklich dann über den Rahmen raus? Das ist halt, oder fällt einfach nur der schwarze Rand weg, ja.
Ja. Also das, was man halt immer wieder gehört hat, die Stabilität ist das Problem bei der Entwicklung. Und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ja. Naja, gut, aber diese ganze Technik, die soll wohl auch schon mehr oder weniger ein wenig eher kommen, in Teilen sozusagen, weil das Ganze soll auch dann im iPhone Fold schon Einzug halten. Speziell auch diese Face-ID-Technologie, weil die soll ja dann auch unter das Display kommen, schon im iPhone Fold, was ja angeblich Ende 25, Anfang 26 kommen soll. Also Ende diesen Jahres soll eventuell schon ein iPhone Fold kommen. Oder wie gesagt, im Frühjahr 2026. Da bin ich ja nun mal sehr gespannt. Und da gibt's, ja, bitte?
Da sind wir, glaube ich, alle gespannt, ja.
Ja. Und da gibt's dann auch schon noch mal so ein paar genauere Daten zur Displaygröße. Die wurden ja schon in der letzten Woche so ein bisschen kolportiert. Inneres Display 7,76 Zoll groß. Kamera unter dem Display, habe ich eben gesagt. Die Auflösung soll 2713 mal 1920 Pixel betragen. Das äußere Display soll 5,49 Zoll groß sein und soll eine Auflösung von 2088 mal 1422 Pixel haben. Und der Preis soll zwischen 2.100 und 2.300 US-Dollar liegen. Das sind ja auch die Preise, die so die Kollegen geleakt haben oder prognostiziert haben. Das soll in etwa dann 10% mehr betragen als ein vergleichbares Samsung-Modell.
Ja. Was ja dann auch wieder plausibel klingt, aber bei dem Preis bin ich raus.
Na gut, 10% in Anführungsstrichen würde ich gerne mehr ausgeben. Logischerweise, aber nicht 10% im Kontext zu 2.300 US-Dollar. Das ist mir zu viel.
Das ist doch halt, bei dem Preis bin ich raus.
Und man weiß ja nicht, wie die EU-Preise dann sind. Also genau. Die Euro-Preise. Man liegt natürlich auch noch an vielen anderen Dingen. Einen großen Einfluss hat ja auch der Herr Trump auf das Ganze. Da wird man dann halt sehen, was dann wirklich das Gerät kosten wird. Nein, da bin ich auch raus.
Ja, das ist, apropos Trump, das ist ja auch das, was man momentan sagt, mit der, Sony hat ja für die PS5 Preiserhöhungen angekündigt.
Ja.
Und da, wie gesagt, außer für die Staaten, ja, und da liegt ja auch der Verdacht nahe, dass Sony halt versucht, mit den Preiserhöhungen, die sie jetzt angekündigt hat, halt Margen zu generieren, um dann, eventuell die Preiserhöhungen, die eigentlich notwendig wären in Amerika mit den Zöllen, die halt da jetzt am oder existieren, halt entsprechend abzufangen. Mhm. Ich finde es ein bisschen doof, ja, weil der Rest der Welt soll dann halt auch wieder irgendwie Amerika finanzieren.
Ja.
Oder die Verkäufe von Sony in Amerika finanzieren. Aber ob's, ja, wie gesagt, ob es dann tatsächlich so ist, ist ja die andere Frage. Aber das sind halt die Vermutungen. Mhm. Ja.
Ja. Zum Thema Trump kommen wir nachher auch nochmal ein wenig. es bleibt ja nicht aus. Also ich hätte nie gedacht, dass dieser Typ so viel Platz bei uns einnimmt, berichterstattungstechnisch. Ja, es nervt. Es nervt. Der geht mir tierisch auf die Ketten, der gute Mann. Ja.
Nicht nur dir.
Ja. Gut, also das sind so die Gerüchte und weiterhin wird auch noch gemunkelt, dass dann parallel noch das Foldable iPad kommen soll, was mehr oder weniger auch auf die gleiche Grundtechnologie basiert. Das habe ich ja letzte Woche schon vermutet. Halt dann nur etwas größer. Und das liegt ja eigentlich auch auf der Hand, wenn man dieses Scharnier entwickelt, wenn man dieses Display entwickelt, dann bietet es sich natürlich auch an, das Ganze zu skalieren und auf eine größere Bildschirmfläche zu bringen oder auf ein größeres Maß zu bringen. Liegt nahe, würde ich sagen. Ob das dann wirklich zeitgleich kommt, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das wird ja gemunkelt. Weiß man nicht, keine Ahnung. Bedeutet natürlich auch, sind die Kapazitäten da, um das auch wirklich alles zeitgleich zu liefern. Aber ich gehe auch davon aus, dass so ein iPad dann nicht so günstig ist und auch kein Massenprodukt in Anführungsstrichen wird. Das wird sich sicherlich im Pro-Bereich orientieren, auch von der Leistung her und dann logischerweise auch im Pro-Bereich orientieren. Und wo wir dann gerade beim nächsten Thema sind, iPad. Und wenn die Software weiterhin so bescheiden unterwegs ist, ob das dann sinnvoll ist, sich dann so ein teures, faltbares iPad zu kaufen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber es soll ja Abhilfe kommen. iPadOS 19 soll sich stärker an macOS orientieren. Wie oft haben wir das gehört? Das haben wir ja nun schon so oft gehört. Und was ist passiert? Relativ wenig.
Wenig, ja.
Ja. Und immer wieder hat es auch Mark Gurman gesagt. Und ich glaube, das ist vielleicht sein eigener Wunsch. Und ich meine nicht nur sein Wunsch, das wünschen wir uns doch alle. Aber ich glaube, der kann es noch so oft schreien und tun und machen. Ob wir das dann wirklich bekommen, ist ein anderes Thema. Er hat das aber in drei Punkte zusammengefasst, wie sich iPadOS neu aufstellen soll. Soll produktiver werden. Und darunter kann man sich viel vorstellen. Es soll ein besseres Window-Management bekommen, also Fenstermanagement, okay. Und es soll ein wesentlich besseres Multitasking bekommen. Das sind ja alles drei Dinge, wo iPadOS extrem defizitär unterwegs ist. Aber wie das genau aussieht, das hat er auch nicht gesagt. Wie sich das bessere Fenstermanagement gestaltet, wie sich das bessere Multitasking gestalten soll, keine Ahnung. Es gibt ja im Moment noch keine laufenden Hintergrundprozesse. Ich kann nichts im Hintergrund rendern oder machen oder runterladen und tun. Ich kann jetzt nicht Final Cut starten und ein Rendering starten und Final Cut minimieren und parallel eine E-Mail schreiben. Final Cut muss offen sein, wenn der was rausrendert. Ist jetzt zwar nicht mein Use Case, aber es gibt Leute, die wollen damit Videoschnitt betreiben und das ist halt nicht möglich. Solche Dinge, hintergrundaktive Prozesse im Hintergrund laufen zu lassen, geht halt leider nicht. Und das ist doch traurig. Das ist so ein defizitäres Betriebssystem auf so einer High-End-Hardware. Ich meine, wie oft predigen wir das? Ich verstehe die Strategie von Apple nicht. Und ich glaube, die Erwartungen auf iPadOS oder an iPadOS 19, die sind so hoch, dass Apple sie wieder nicht erfüllen wird.
Das wird schwierig, ja.
Einfachste ist doch, macht es doch macOS-kompatibel, das Ding. Oder zumindest die Pro-Geräte und dann ist doch gut. Es ist doch alles lauffähig. Es ist doch alles eine Basis. Es gibt Tastaturen, es gibt Mauskompatibilität. Die Geräte können das hardware-technisch doch alles. Ja. Aber das wird nicht passieren, jedenfalls nicht im zeitnahen Bereich.
Obwohl eher nicht, nein.
Ja.
Aber es ist ja auch das, was Apple die ganze Zeit gesagt hat.
Ja, ja, dass es nicht passieren wird. Ja. Ja, aber sie bringen immer wieder iPads raus, die wirklich toll sind von der Hardware, und wo es ja, ich wiederhole mich, es gibt auch keine besseren Aussagen dazu. Es ist halt so, die Hardware ist super toll und die Software ist defizitär unterwegs.
Ja, vor allem, wenn du siehst, dass du hast ja dieselbe Hardware oder was sie in den MacBooks.
Ja, MacBook oder in den Airs etc. Hat, ja,
oder auch, was sie da ja tut. Ja,
ja.
Und dann hast du halt iPadOS.
Ja. Ja. Na gut. Es ist ja nicht mehr so lange hin, im September. Nee, auf der WWDC wird es ja vorgestellt, genau. Im September wird es ja dann released und wir werden auf der WWDC sehen, wie sich Apple iPadOS 19 vorstellen wird. Ja. Und auch die restlichen Dinge natürlich. Aber ehrlicherweise bin ich immer gespannter auf die iPadOS-Geschichte, weil ich da ja immer das erwarte, was wir uns alle wünschen oder was sich viele wünschen, mehr Orientierung an macOS. In einigen Bereichen. Muss ja nicht komplett, dann könnten sie es ja gleich 1:1 draufsetzen, aber echtes Multitasking, echtes Fenstermanagement, wo ich wirklich frei im Raum die Fenster anordnen kann, etc. pp. Naja. Egal. Oder auch nicht egal.
Ja, ich sogar eher nicht egal, aber.
So, jetzt kommen wir zu unserem orangenen Freund. Das Testimonial der Selbstbräunerindustrie. Mr. Trump, der hat ja, wie hat er so schön gesagt, er hat ja Tim Cook geholfen. Ja, weil Tim Cook hat sich ja
obwohl, erzähl erst mal, dann
mit ihm auseinandergesetzt und er hat sich ja dann mit, naja, egal. Also, iPhones und Macs werden vorerst, die Betonung liegt auf vorerst, von Trump-Strafzöllen befreit. Das betrifft wichtige Produkte, iPhone, Macs, iPads etc. Ich glaube, das geht fast durch das komplette Produktportfolio. Es sind da so ein paar kleine Sachen dabei, die nicht davon ausgenommen worden sind, aber die essentiellen, großen, teuren Produkte sind davon alle ausgenommen. Ne? Man muss halt sagen, vorerst. Dann gab es so ein, nämlich diese Vorerst-Geschichte bezieht sich auf einen ganz wichtigen Nebensatz, der nach meiner Meinung kein Nebensatz ist, sondern der ein ganz, 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 ganz wichtiger Satz ist. Der Technologiesektor werde später einen speziellen Typ von Zöllen unterzogen. Und wie dieser spezielle Typ nun konkret aussehen soll, das hat er noch nicht gesagt. Wahrscheinlich weiß er das selbst noch nicht. Und da kann man ja erwarten, dass es da dementsprechend dann doch noch was gibt in Richtung Zölle und dass es da einfach nicht so bleiben wird, dass die Produkte befreit sein werden. Das hat sich dann ja auch nochmal herausgestellt, indem es dann nochmal ein Statement danach gab, in dem ja Mr. Trump auch gesagt hat, ja, er habe ja Tim Cook geholfen und hat sich da so ein bisschen aufgespielt, in Anführungsstrichen, oder positiv dargestellt. Und dann hat er wieder den so einen typischen verklausulierten Trump-Satz rausgehauen. Niemand wird für die unfairen Handelsbilanzen aus dem Schneider sein. Das bedeutet, dass er daran arbeitet, was wir eben gerade schon gesagt haben, dass es da einen speziellen Zoll geben wird für die Geräte oder einen speziellen Typ von Zöllen geben wird. Das hat er dann nochmal unterstrichen und dass das, wie gesagt, nur eine kurzfristige Befreiung sein wird. Also da wird noch was drauf auf ihn zukommen oder auf Apple hinzukommen oder auch auf alle anderen zukommen. Also da ist noch keine Entspannung angesagt, nur eine vorübergehende Entspannung. Ja, ja, so ist es leider.
Das ist so unberechenbar.
Ja.
Weil als die erste News kam hier, dass halt diese Gerätekategorie ausgenommen wäre, hatte er ja das daraufhin eigentlich dann nicht zurückgenommen, aber dann wieder gesagt, nee, wir haben nur die Sachen anders eingruppiert und die Kategorien geändert und das deswegen ich glaube, die wissen zum Großteil selbst nicht, was sie da gerade machen.
Nein. Bisher habe ich immer nur geglaubt, das ist irgendeine Strategie, die der Herr Trump da verfolgt. Aber mittlerweile glaube ich auch wirklich, der Mann ist einfach nur dumm.
Auch da bin ich hin und her gerissen. Also dumm, beziehungsweise, dass er alle Zusammenhänge nicht so überblicken kann, okay. Da gehe ich schon davon aus. Aber ich bin mir ab und zu bei manchen Entscheidungen wirklich nicht sicher, ob nicht doch irgendwo zumindest mal die Idee hinten dran steht, sich selbst und seine Getreuen halt bereichern zu wollen.
Nur davon gehe ich aus,
dass das Ziel ist. Und das, wie ich bin ja, wie am Anfang eher davon ausgegangen, der macht hier aus dem Bauch raus und auch mit dem falschen Verständnis gerade in Bezug auf Zölle halt viele Entscheidungen und geht da nicht irgendwie berechnend an die Sache ran, aber das, wie gesagt, ab und zu zweifle ich es mal an. Wahrscheinlich ist dann doch eher so, wir stopfen uns erstmal die Taschen voll Mentalität irgendwo mit drin. Und selbst wenn nicht unbedingt bei ihm die Zusammenhänge so zu sehen sind, wahrscheinlich bei einigen von seinen Beratern. Ja, auch wenn ja. So manche Äußerungen, die die letzten Tage gefallen sind, wo du dann hörst, ja, wo Leute noch mit prahlen, wie viel Geld sie am Aktienmarkt jetzt gerade wieder verdient haben, wo ich mich auch frage, Freunde, seid doch ruhig. Also, ja. Das kann zu so vielen Prozessen und Anklagen führen in Bezug auf Insiderhandel. Halt doch besser die Klappe. Ja, das kommt wahrscheinlich noch früh genug raus. Aber ja, was willst du da erwarten? Ja, das sind nicht unbedingt alles die hellsten Kerzen auf der Torte, sagt man, glaube ich. Ne?
Ja, das kann man sagen. Oder der knusprigste Chip in der Tüte ist er auch nicht mehr. Das kann man auch sagen. Ich gehe auch mal davon aus, dass das Ganze von seinen oder dass die Berater, die ihn da beraten, ihn auch vielleicht manipulieren, dass die ihn so steuern, wie sie es gerne hätten, um ihre Vorteile durchzusetzen oder ihre Dinge durchzusetzen. Und das auch nur gefiltert in irgendeiner Art und Weise ihnen Informationen weitergeben. Das kann natürlich auch der Fall sein.
Ja.
Oder dass er aus den Informationen die falschen Schlüsse zieht und dadurch raus falsche Handlungen ableitet. Oder ich weiß es nicht. Das ist ja so komplex, das Ganze. Und der Typ ist ja so erratisch und man weiß ja nicht, was morgen passiert. Das weiß nur er.
Ja, es ist aber generell momentan auch wieder, was heißt spannend, aber momentan, wenn du mal auch mal guckst, Meta und Google, die Probleme, die Klagen, die sie aktuell am Hals haben.
Ja.
Meta ja auch wieder gerade die Nachrichten gewesen, halt mit der Zerschlagung beziehungsweise mit der Auflage, die im Raum steht, halt eventuell Instagram und WhatsApp halt rauszulösen und als eigenständige Unternehmen zu führen, wo halt jetzt wieder die Nachrichten von eigentlich vor einigen Jahren halt kamen, dass Meta ja selbst die Befürchtung schon hatte und da Instagram halt aus Meta rausholen wollte, wo sie sich dann doch dagegen entschieden haben. Dann kam es damals zu einem Angebot von Meta an die FTC, dass sie irgendwie bereit wären, ja, 54 Millionen Dollar zu bezahlen, um dem Ganzen halt da zu entgehen. Und da halt entsprechend ein paar Auflagen zu erfüllen, wo die FTC aber 1 Milliarde haben wollte damals und Meta aber nicht bereit war, so viel zu bezahlen. Und jetzt haben sie nochmal versucht, da einen Vergleich zu machen, ja, wo aber nicht mehr nur eine im Raum steht, sondern ich glaube, ich hatte was gelesen von 18 Milliarden.
Kann sein, weiß ich nicht.
Die FTC ja. gerne hätte, was Meta ja gar nicht einsieht. Und wo sie ja, oder wo Mark Zuckerberg ja anscheinend mit Trump gesprochen hat das angesprochen hat bei Trump. Ja, und Trump da sich anscheinend vornehm zurückhält. Keine Ahnung, was er da gerne jetzt hätte von Meta noch oder von Mark Zuckerberg. Und Google hat ja auch momentan wegen Monopolstellung im Online-Werbegeschäft gerade Probleme, ja, oder Prozesse, die vor der Tür stehen, die jetzt anlaufen. Da bin ich auch mal gespannt, ja, wie das ausgeht. Angeblich hätten sie da ja auch schon die Administration, also die aktuelle Regierung, da versucht, irgendwie mit ins Boot zu holen, wobei ich gerade bei Google und dem Werbegeschäft kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwo auf oder Gehör finden. Das glaube ich eher weniger. Da kann man mal gespannt sein. Also bei Meta hatte ja auch die EU schon gesagt, in Bezug auf WhatsApp, das soll da eigentlich raus, aus Meta. Ich bin mal gespannt, wie es in Amerika ausgeht.
Ja.
Das wird auch nochmal so eine Geschichte, gerade wenn es bei Instagram und WhatsApp betrifft, vor allem wie das in Zukunft dann aussehen soll. Weil was ja auch in der EU noch anhängig ist, gerade bei Instagram, ist ja dieses oder die Möglichkeit, ja nur gegen Zahlungen aus der Werbung rauszukommen. Mhm. Und das ist ja auch so ein Ding, wo die EU sagt, das ist nicht das, was wir uns unter der Regelung vorgestellt haben. Das ist ja auch noch anhängig. Bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Ob da noch mal ein bisschen Druck aufgebaut wird oder ob man da abwartet, wie das generell jetzt in Amerika ausgeht. Mhm. Das könnte auch sein, ja. Mhm.
Ja.
Aber ich glaube, gerade Meta und Mark Zuckerberg hatte sich da mit dem, was sie im Vorfeld auch und auch mit den Wahlkampfspenden gemacht haben und auch mit dem, mit, ja, was heißt Freundschaft, aber mit der Beziehung in Anführungszeichen, die er mit Trump hat, hat sich, glaube ich, Meta da auch mehr versprochen.
Ja, das kann man so sagen. Und man handelt ja jetzt so ein wenig den Tim Cook als den Trump-Flüsterer sozusagen, weil er scheint ja so ein bisschen, falls man da von einem Draht sprechen kann, einen sehr guten Draht zu haben, falls man das so strapazieren kann, diese Aussage, oder falls man das wirklich so einordnen kann. Und immerhin hat ihn das jetzt, glaube ich, 90 Tage all diese Zollbefreiung gebracht. Das ist ja schon mal ein bisschen was, dass er so eine vernünftige Connection zu Trump hat. Ja,
ja, Trump bezeichnet Tim Apple ja auch gerne als Freund. Also irgendwo.
Ja. Ich glaube, das hört Tim Cook nicht so gerne, aber ich glaube, er würde, wenn er das jetzt als Dementi betreiben würde, würde das jetzt auch wiederum dem Ganzen nicht so gut tun. Ne? Also, ja,
ich denke, während der ersten Amtszeit von Trump war das gerade auch nochmal eine andere Voraussetzung. Und ich glaube, da war das Verhältnis wirklich nicht so schlecht, weil Tim Cook hatte für Apple schon einiges auch während der ersten Amtszeit machen können, was ja auch, oder was ja erfolgreich war für Apple, ja, wo sie ja da auch einigen entgangen sind. Jetzt sind die Voraussetzungen ein bisschen anders während der zweiten Amtszeit. Aber wenn er ja da, warum auch immer, wirklich einen guten Draht haben sollte, kann man den ja auch gerne nutzen.
Ja.
Ich hoffe nicht, dass da irgendwo halt Zugeständnisse gemacht werden, die halt gegen die Interessen oder gegen das, was Apple halt repräsentiert.
Das hoffe ich auch. Gehen. Das hoffe ich auch, ja. Ich hoffe nicht, dass Apple da, dass sie da ihre Ideale verkaufen. Mhm. Weil das ist das.
Und auch da ist halt wieder die Frage, versteht überhaupt Trump das, was Apple macht? Weil Apple hatte ja angekündigt, dass sie ja diese über den, wie gesagt, über die nächsten Jahre halt auch kräftig in den Standort Amerika investieren wollen. Mhm. Und eine Aussage von Trump oder aus dem Trump-Lager, also nicht von Trump selbst, aber aus dem Trump-Lager war ja, wo sie gefragt wurden in Bezug auf die iPhone-Produktion, dass sie anscheinend diese Investitionen auch dahingehend interpretiert haben, dass halt die iPhone-Produktion in Amerika oder nach Amerika verlagert werden soll. Und das ist ja eine Sache, die wurde so zwar von Apple nicht dementiert, aber das ist, glaube ich, nicht die Intention der Investitionen, die da halt im Raum stehen über den Zeitraum.
Ja, aber ich meine, das sollte man sich als als normal denkender Mensch zusammenreimen können, dass das so nicht möglich ist.
Ja, wobei Nvidia hat gesagt, sie wollen in Zukunft Chips in Amerika produzieren.
Ja, aber singuläre Chips dort zu produzieren und ein komplettes iPhone in Amerika zu produzieren, ich glaube, das ist noch ein ganz großer Unterschied, würde ich sagen. Weil die Chipproduktion an sich ist doch extrem automatisiert. Und so eine iPhone-Produktion ist doch in Teilen noch relativ.
Bau mal so eine Produktion auf, das dauert, geht ja auch nicht von heute auf morgen.
Ja, ja, aber bei der iPhone-Produktion hast du noch sehr viele manuelle Prozesse dabei.
Ja, ne? Klar.
Und so ein Wafer, den hast du schnell automatisch produziert. Um das jetzt mal ganz stark runterzubrechen. Naja, es bleibt spannend und das Problem ist halt auch, dass man, wir wiederholen uns, das sagst du ja immer oder sag ich ja auch, der Typ ist unberechenbar. Das kann morgen schon wieder ganz anders aussehen. Und wenn der ein schlechtes Osterei im Nest gehabt hat, dann kann es ganz bitter laufen, so ungefähr. Also das ist halt echt ein Problem. Ja, das ist halt so. Naja.
Ja, aber mein Gott, sein Gesundheitscheck war jetzt wirklich gut.
Ja, klar, es ist ja auch sein eigener Arzt, der das gesagt hat. Ne?
Und diesen EQ-Test, den er gemacht hat, war ja mit eins der besten Ergebnisse, die jemals irgendwie...
Ja, okay. Das kann alles sein. Kommt drauf an, wo er den gemacht hat, den IQ-Test. Ja. Nicht überall, wo IQ draufsteht, ist
alleine,
auch IQ drin.
Alleine, wie gesagt, mit diesen Aussagen oder mit dem, was wir jetzt im letzten Podcast schon gesagt haben, stehe ich wahrscheinlich eher auf dem Einreiseverbot her, irgendwo. Wenn ich da jetzt rüberfliege, werde ich wahrscheinlich gar nicht ins Land kommen. Ja. Wahrscheinlich werde ich Jahre später in irgendeinem Gefängnis in, wo war das, El Salvador, dann,
verrotten.
Wenn ich Glück habe, wieder gefunden
und
werden.
Ja. Das ist das Problem. Und wir äußern uns ja noch recht human. Da gibt es ja durchaus Kollegen, die noch mehr im Rampenlicht stehen, die sich deutlich aggressiver äußern und mit Recht auch deutlich aggressiver und deutlicher dazu äußern. Und deswegen habe ich mich trotzdem dazu entschieden. Ich hatte ja eine Einladung bekommen von Google zur Google I.O. im Mai. Und das ist ja auch so ein Ding, wo ich gerne hingeflogen wäre. Aber aufgrund dieser ganzen Spannung, wir haben, habe ich mich dagegen entschieden. Und das tut mir wirklich sehr, sehr weh. Weil neben der WWDC ist so eine Google I.O. das, wo man eigentlich gerne mal hin möchte als technisch interessierter Mensch. Und gerade wenn man dann noch eingeladen wird, ist das ja auch so ein kleiner Ritterschlag, in Anführungsstrichen. Diese Aussage sollte man jetzt nicht zu hoch hängen, aber da wird ja jetzt nicht jeder zu eingeladen. Und das hat mich auch extrem gefreut und ich habe auch eine sehr lange und ausführliche, freundliche E-Mail verfasst und habe da auch mein Bedauern ausgedrückt, dass ich halt leider ausgrund der aktuellen Situation nicht dran teilnehmen kann und möchte. Kann schon, aber ich möchte nicht.
Ja, von meiner Seite aus verständlich. Ja.
Ja, das haben die dann auch verstanden. Allerdings gab es nur, glaube ich, 4 Absagen aus Deutschland. Und die haben doch einige Leute eingeladen. Also es gibt doch noch sehr mutige Kollegen, die das etwas lockerer sehen. Ja, vielleicht bin ich dann Angsthase. Naja, gut. Muss es auch geben. Ja.
Ja, vor allem, mir wäre das Risiko einfach zu groß, weil auch das ist halt unberechenbar.
Ja, und man muss dazu sagen, die Polizei ist nochmal eine ganz andere Hausnummer in den Staaten als bei uns in Deutschland. Die,
na okay, wenn du mal drin bist, ist das weniger das Thema. Aber du musst halt, oder wie gesagt, das Risiko bei der Einreise. Ja,
auch bei der Ausreise.
Wer sich da nicht zu Schulden kommen lässt, über den Zeitpunkt sind wir schon hinaus.
So ist es. Es ist ja alles willkürlich. Ja. Du kannst einen Polizeibeamten haben.
Wahrscheinlich bist du schon alleine deswegen auffällig, wenn du ohne elektronische Geräte versuchst einzureisen. Ohne ein privates Handy zum Beispiel. Weil ich würde mein Telefon nicht mitnehmen. Sorry. Da hole ich mir einen Burner, was ich für den Trip dann benutze.
Ja, also nur für die reine Telekommunikation sozusagen oder ein ganz primitives Android-Smartphone.
Ja, irgend so ein Ding, SIM-Karte rein, niemals irgendwo mit irgendeinem Konto eingeloggt, gar nichts.
Ja.
Höchstens mal eine SMS oder noch nicht mal eine WhatsApp, eine SMS an die Frau geschrieben, ich liebe dich und Ende Gelände, mehr wäre auf diesem Gerät nicht drauf. Und ich habe das ja vor ein paar Folgen schon mal angesprochen beim ehemaligen Arbeitgeber von mir mit der Policy, die sie jetzt haben, dass sie, wie gesagt, ohne Geräte einreisen, vor Ort halt Arbeitsgerät zur Verfügung gestellt kriegen, dann von der Niederlassung. Und mittlerweile hörst du das ja sogar ganz offen in den Nachrichten, dass es Firmen gibt, die diese Policies mittlerweile haben und entsprechend umsetzen und dass es sogar eine Empfehlung gibt in diese Richtung. Und Ja, wie gesagt, ich würde das privat genauso handhaben. Ich würde da keinen privaten Rechner mitnehmen und auch kein privates Smartphone.
Ja, klar.
Beziehungsweise privat schon, aber wie gesagt, ein frisches Ding, was noch nie mit irgendwelchen Konten
verbunden
war. Weil es kann dir passieren, dass du aufgefordert wirst, das Gerät zu entsperren, abzugeben und dann überprüfen die, was da drauf gelaufen ist. Wie gesagt, wahrscheinlich wäre es schon auffällig, wenn du denen so ein frisches Ding in die Hand drückst, ja, weil dann gehen sie wahrscheinlich eh davon aus, du hast irgendwas zu verbergen. Aber wie gesagt, nee, sorry, die brauchen da nicht meine Suchhistorie. Auch wenn da, mein Gott, momentan nur Gartengerätschaften
und bei mir auch.
Rasenpflegetipps zu finden sind. Ja,
ist ja uninteressant.
Das geht die trotzdem nichts an.
Ja, das ist so. Da gibt es wahrscheinlich einige, die jetzt sagen, oh, die reagieren über. Ich sehe das nicht so.
Ja, das mag schon so sein, aber das ist ja, wie gesagt, meine Entscheidung.
Ich sag mal so, seit Edward Snowden, da sollten wir doch... Das ist doch aussagekräftig genug, was der gute Mann da an Informationen rausgetragen hat. Und seitdem sind bei mir alle Lampen auf Rot. Das ist so. Und ich gebe zu, wo ich auf der WWDC war, da habe ich nicht so gehandelt. Da habe ich mein Apple iPhone dabei gehabt und war relativ normal ausgestattet. Und da war, glaube ich, da habe ich mich nicht so verhalten, wie ich mich jetzt verhalten würde, wenn ich einreisen würde oder müsste oder was auch immer. Aber da hätte ich mich schon so verhalten sollen. Das ist korrekt. Ja, das ist so. Ja. Naja, egal.
Ich habe mich hier gerade im Sitz verknotet. Entschuldigung.
Das ist schlecht. Da kommt der Physiotherapeut.
Ja. Genau. Kommt
Dr. Meier Wohlfahrt und wie hieß der Kollege?
Ich habe mich eben nicht mehr auseinandergeknotet bekommen.
Ja, Yoga. Wir machen Yoga im Podcast.
Ich müsste auf jeden Fall wieder mehr Sport machen, ja.
Ja. Wer nicht?
Und wenn es nur sowas wie, es muss ja nicht unbedingt Yoga sein, aber generell sowas in diese Richtung.
Ja, und dann sagt man. Du musst
ja nicht laufen oder ins Studio gehen oder so.
Ja, und Gartenarbeit ist kein Sport. In dem Sinne. Also es ist zwar Bewegung, es ist zwar besser als nichts, aber es ist, ersetzt nicht den Sport sozusagen.
Man ist an der frischen Luft, aber je nachdem, was du machst, ist es ja natürlich auch nicht unbedingt jetzt so gut für entweder Rücken oder je nachdem.
Was so du ist machst, es.
Ja, das ist halt wieder die Frage. Ja. Dann, das ist wieder so ein Thema für richtiges Heben und so. Das wird ja im Alter auch immer interessanter, dass man da auch mal so guckt, wie man Sachen macht. Ja. Aber wir müssen jetzt hier nicht irgendwie so einen alte Männer-Podcast draus machen mit Gesundheitstipps und
aber ich habe auch gemerkt, dass verschiedene Positionen bei der Gartenarbeit, die ich vor ein paar Jahren wirklich gut erledigen konnte.
Bei körperlicher Arbeit, ja.
Ja, die ich jetzt gar nicht mehr so gut erledigen kann. Mhm. Das heißt, ich kann nicht mehr lange in der Hocke sein, ich muss mich hinknien. Wenn ich jetzt irgendwas im Beet mache oder Unkraut jäte, das habe ich früher so ein bisschen in der Hocke gemacht. Wenn ich das längere Zeit mache, dann tun meine Knie aber richtig weh. Dann gehe ich richtig auf die Knie. Ne? Also
da musst du auch wieder aufpassen. Aber wie gesagt, wir müssen da jetzt keine.
Nein, ich sag's nur.
Dingspost gerade
draus. Nee.
Podcast draus machen.
Ja. Aber das habe ich in den letzten Tagen halt festgestellt, dass ich automatisch auf die Knie gehe und nicht mehr in der Hocke arbeite. So ist das. Ich bete meinen Garten an und gehe schon auf die Knie.
Ja, das ist nicht verkehrt. Ja.
So ist es.
Opfergaben nicht vergessen. Ja.
Ich opfere dem Garten genug. Jetzt kriegt er schon wieder einen neuen Rasenmäher. Dann sagt man so ein bisschen Rasenfläche kostet nichts. Das ist teurer als...
Das bisschen Arbeit macht sich doch von alleine.
Es ist teurer als Kartoffeln anpflanzen, den Rasen zu pflegen. Glaubt man. Gut. Dann lass uns noch mal ganz kurz in die Vision Pro-Ecke abbiegen. Da haben wir auch lange nicht drüber gesprochen.
Nein.
Nee, eigentlich nicht. Oder haben wir in der letzten Sendung drüber gesprochen? Nee. Also das Thema ist bei mir relativ still. Beruflich gesehen ist die Euphorie in der Universität nach wie vor auf, auf einem sehr hohen Level, muss ich sagen. Schön. Okay. Aber das hat sich alles so eingependelt. Das sind halt medizinische Anwendungen, wo ich relativ wenig mit zu tun habe. Ich bin kein Mediziner und habe da wenig Berührungspunkte mit. Ich sehe das halt immer, wenn da neue Software kommt und habe dann mal den Blick durch die Brille sozusagen oder administriere dann auch den Installationsprozess und so weiter und so fort, aber so richtig ein Use Case habe ich persönlich damit nicht. Und ich sehe auch, dass sich da wirklich stark was tut, dass immer wieder neue Applikationen kommen, immer wieder neue Updates kommen in dem Bereich, in dem medizinischen Bereich, und dass da wirklich eine große Euphorie herrscht und jetzt nicht nur punktuell in der Universität Göttingen, sondern generell, aber außerhalb von dem medizinischen Sektor habe ich da keinen großen Einblick drauf. Und ich sehe auch gerade im privaten Bereich gleich null. Oder kennst du jemanden, der wirklich eine Vision Pro sich privat Nein. angeschafft hat? Ich auch nicht. Das sind meistens dann irgendwelche Enthusiasten, Kollegen, Journalisten, die sowas privat angeschafft haben. Aber da ist der Kreis auch relativ gering. Also in der deutschen Szene, in der deutschen Tech-Szene waren das die meisten Kollegen, die das zum Testen bekommen haben, aber dass die im privaten Einsatz eine Vision Pro haben, ist mir keiner großartig bekannt. Hm. Gut, und ich glaube, das will Apple jetzt auch ändern. Und der Arbeitstitel, der entstanden ist, nennt sich Apple Vision Air, also AIR wie MacBook Air, nur Apple Vision Air. Und da gibt es neue Details zu dem angeblich günstigeren Modell, weil die Vision Air soll dann quasi der Nachfolger der aktuellen Vision Pro sein, und es soll dann ja auch noch eine Vision Pro 2 kommen. Und die Vision Air soll dann quasi das Einstiegsmodell ersetzen oder das aktuelle Modell, was wir sehen, und soll dann günstiger werden. Allerdings, wenn ich mir die Informationen anschaue, wie sich das Gerät materialisieren soll oder wie es dann aussehen soll, dann kann ich kaum glauben, dass das günstiger werden soll. Weil wir sollen ein Titangehäuse bekommen und einige Kernkomponenten im Inneren, also die Struktur, die soll ebenfalls aus Titan sein. Akkugehäuse etc., also das alles, was auch Gewicht hat, soll dann mehr oder weniger aus Titan sein. Und Titan ist ja noch nicht ganz günstig, und das lässt mich so ein bisschen verwundert zurück, dass gerade da dann auch ein günstigeres Modell daraus entstehen soll. Die Frage ist natürlich, wie definiert Apple günstig? Ne? Hm. Dass es der Massenmarkt kauft? Ich weiß es nicht. Markteinführung soll zwischen Herbst 2025 und Frühjahr 2026 sein. Ja, bin ich gespannt.
Ja.
Was kostet das Ding jetzt bei uns? 3,5, glaube ich.
Zu,
ne?
Viel.
Zu viel. Also
du kriegst ja auch was dafür, aber das ist.
Ja, keine Frage.
Das ist jetzt nichts, wo du sagst, okay, das kaufe ich mir.
Also bei mir wäre die Schmerzgrenze 1500 Euro. Wo ich sagen würde, das kann man mal machen. Oder da denke ich mal näher drüber nach. Natürlich ist mir bewusst, dass es bei so einer Ausstattung, die wir aktuell haben, schwer möglich ist, da 1500 Euro zu realisieren. Aber trotzdem ist es meine Grenze, die ich dafür investieren würde. Hm. Weil ich habe da keine Anwendung für. Das ist
ja, und die Anwendung müsste es halt auch noch geben, dass du die 1500 dann.
Ja. Dann gibt es noch eine kleine Randnotiz, oder vielleicht ist das auch gar keine so kleine Randnotiz, das wird wahrscheinlich bedeutend sein. Das Apple Vision Produktteam wurde aufgelöst. Das klingt jetzt dramatisch, klingt nach einer Bild-Zeitungsüberschrift, aber es wurde jetzt neu aufgestellt. Das bedeutet, die ganze Entwicklungseinheit wurde zusammengefasst unter Vision Products Group. Das bedeutet, dass alle kleinen Sektionen und alle kleinen Abteilungen unter einer Gesamtgruppe zusammengefasst waren. Und das war eigentlich sehr untypisch für Apple, weil normalerweise entwickeln sie ihre Produkte anders, separiert in verschiedenen Entwicklungseinheiten. Und das soll jetzt auch wieder so weitergeführt werden bei der Apple Vision Pro. Das heißt, so wie sie ihre anderen Produkte bisher entwickelt haben, soll jetzt auch wieder die Apple Vision Pro entwickelt werden. In getrennten Abteilungen, in getrennten Strukturen, so wie sie das iPad, so wie sie das iPhone entwickelt haben, so soll jetzt auch die Weiterführung oder die weiterführende Entwicklung der Apple Vision Pro vorangehen. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen, dass man jetzt wieder auf alte Entwicklungsstrukturen zurückgreift und das Ganze nicht so in einer Gruppe zusammenfasst, wie es quasi bei der ersten oder bei der aktuellen Vision Pro der Fall gewesen ist. Bin ich gespannt. Ja. Schauen wir mal.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes bei der Vision Pro.
Ja. Ja, nur schade, dass da wirklich anwendungstechnisch für den Privatanwender keine Attraktivität geschaffen wird. Da war ja jetzt nicht so viel. Nee. Obwohl alle diejenigen, die damit intensiv mal gearbeitet haben, sind davon begeistert, finden aber auch nicht so ihre Kernanwendung. Das sind immer nur so punktuelle Bereiche, die sie toll finden, aber dass die jetzt wirklich sagen, ja, das ist jetzt das Gerät für den täglichen Einsatz oder da habe ich jetzt 2-3 Stunden am Tag mit der Brille zu tun oder da kann ich sie ein paar Stunden täglich in meinen Workflow einbauen, da habe ich bis jetzt niemanden kennengelernt oder auch nichts von gehört, dass da wirklich jemand das in den täglichen Arbeitseinsatz mit einbaut. Naja, egal. Ist halt leider so. So, dann sind wir mit der Hauptthemenlage durch, würde ich sagen. Wir könnten in die Gadget-Ecke abbiegen, oder?
Ja, von mir aus gerne, ja.
Da haben wir mal wieder ein Produkt aus dem Bereich Storage. Und zwar eine SSD der Marke Verbatim. Und ich habe ja schon mal den kleinen Bruder getestet, die Pocket SSD von Verbatim. Und da gibt es jetzt den großen Bruder oder den leistungsstärkeren Bruder. Die nennt sich Verbatim Turbo Metal SSD. Und der Name ist Programm. Turbo stimmt und Metal stimmt auch, weil die Darreichungsform ist doch sehr hochwertig. Wir haben ein sehr, sehr hochwertiges Metallgehäuse, was hier auch wirklich sehr sinnvoll ist, weil das Metallgehäuse dient natürlich auch zur Wärmeabfuhr oder zur Wärmeableitung. Verbaut ist ein aktiver Lüfter, der ist Gott sei Dank temperaturgesteuert. Auf der Unterseite von dem Gehäuse haben wir recht groß dimensionierte Luftschlitze und die SSD hat auch zwei massive Gummifüße, die sinnvoll sind, damit man auch die SSD etwas abheben kann von der Fläche oder von der Stellfläche abheben kann, da ist die Luft auch zirkulieren kann. Es bringt ja nichts, wenn ich Luftschlitze habe und die Luftschlitze halt zulege, sondern man muss ja auch eine Luftzirkulation schaffen und die erreicht Verbatim, indem sie halt diese vernünftigen Gummifüße unter die SSD oder unter das Gehäuse gebaut haben. Und ist auch wichtig, dass das Ding vernünftig gekühlt wird, da kommen wir gleich noch zu, weil das Ding ist sehr, sehr fix. Wir haben Leseraten von 3150 MB in der Sekunde und Schreibraten von 2665 MB in der Sekunde. Ist für eine USB 4 SSD schon sehr schnell. Es gibt zwar noch Marktbegleiter, die sind etwas fixer unterwegs. Was ich bei der SSD festgestellt habe, ist, ich habe sie mit einem M1 Max getestet, M1 Max Studio, also Mac Studio. Und da habe ich diese Werte erzielt und auf der Arbeit habe ich ein M4 Gerät, also ein M4 Max, auch ein Mac Studio und da erziele ich ein wenig höhere Werte. Bedeutet, entweder ist der Controller etwas fixer, oder die Kombination Controller, Verbatim, SSD ist, die kommen besser miteinander zurecht. Ich weiß es nicht. Also da erziele ich leicht höhere Werte bei der Datenübertragung. Das ist so ein kleiner Punkt, der mir aufgefallen ist. Ist ja nicht schlecht, wenn die Geräte dann besser angesteuert werden oder dass der Controller besser mit der Verbatim SSD klarkommt. Ist nur ein Phänomen, den ich bei vielen anderen Herstellern so nicht feststellen konnte. Das ist mir halt nur aufgefallen, dass verschiedene Silicon-Chips auf verschiedene Werte erzeugen, was ich so bei der Konkurrenz nicht feststellen konnte. Kommen wir zum zweiten klitzekleinen Problem. Der Lüfter sprang ungefähr nach 10 Minuten Dauerbelastung. Also ich habe einen richtigen Burn-In-Test gemacht mit Blackmagic und da sprang der Lüfter nach etwa 10 Minuten an. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Lüfter auch angesprungen ist, ist die Datentransferrate auch ein wenig nach unten gegangen. Also da, wo auch die Temperatur am Peakpunkt war, wo dann halt der Temperatursensor festgestellt hat, wir müssen jetzt mal den Lüfter einschalten, da ist dann auch die Datentransferrate nach unten gegangen. Nach einer gewissen Zeit, wo dann die SSD wieder runtergekühlt worden ist, nach weiteren 3-4 Minuten, ging dann auch die Datentransferrate nach oben. Also das ist so ein kleiner Punkt. Man muss halt davon ausgehen, wenn der Lüfter anspringt, dass er eine gewisse Zeit benötigt, um sie wieder herunterzukühlen und dass man in dieser Zeit in dem Kühlungsbereich auch gewisse Leistungseinbußen hat. Das sind dann maximal 1 bis 2 Minuten. Und das denke ich, ist aufgrund der hohen Performance und aufgrund der Struktur auch normal, dass sich das ergibt. Das ist so ein ganz kleiner Minuspunkt, aber ein ganz großer Pluspunkt ist auch, dass, wie gesagt, relativ schnell wieder die Normaltemperatur erreicht ist und dass der Lüfter extrem leise ist. Ja, kann man mit leben und aufgrund dieser hohen Geschwindigkeit und aufgrund dieses vernünftigen Preises, den man bei dieser hohen oder die bei der sehr schnellen SSD hat, ist das alles im sehr guten Rahmen und das ist so ein kleiner Wermutstropfen, musste ich aber fairerweise auch anmerken, dass man halt, wie gesagt, einen kleinen Leistungsknick hat und der sich dann aber schnell wieder erledigt hat, wenn die Platte wieder oder die SSD wieder heruntergekühlt ist. Ja, trotzdem eine sehr, sehr schöne SSD, hochwertig verarbeitet und leistungsstark. Das dazu. Das Gadget der Woche.
Kurz und knapp.
Ja gut, ist eine SSD, ne? Ja, ich meine, das ist ein Produkt, was ich auch im Langzeittest beweisen muss. Es bringt ja nichts, ich habe das jetzt 14 Tage oder, 10 Tage im Einsatz. Da kann man nicht von Dauertest reden. Da kann ich nur davon reden, was ergibt der Benchmark-Test, was ergibt der Burn-In-Test und das kann ich ja berichten. Alles andere wird sich dann zeigen.
Ja.
Gut. So ist das. Zum Schluss noch, hast du den Spotify-Ausfall mitbekommen?
Nee, ich habe nur gelesen, dass Spotify jetzt in das Audiobook-Geschäft mit einsteigen will.
Es gab Ausfall bei Spotify und da haben ja die Leute wieder alle geschrien und hin und her. Das scheint ja doch für einige Leute ein massiver Einschnitt gewesen zu sein und da habe ich wieder gedacht, meine Güte, wie abhängig machen wir uns doch von Anbietern, von Fremdstrukturen, die außerhalb unseres Ermächtigungsbereiches betrieben werden. Und das zieht sich ja nun wirklich durch das komplette Leben. Ich meine, es ist ja nur Spotify, es ist ja nur Musik, aber wir sind abhängig von fremdbetriebenen Strukturen und wir sind kaum noch autark. Das ist alles sehr bedenklich.
Ja, das ist halt wieder dieses Convenience-Argument. Du kriegst halt Zugriff auf diese Riesenbibliothek für vergleichbar wenig Geld und hast sie ja im Prinzip jederzeit und überall verfügbar.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Laden ausfällt und du nichts mehr hast.
Klar, das ist halt generell, wie überall, sobald der Strom weg ist, hast du ein Problem, Aber das ist ja mittlerweile Usus, Was funktioniert denn heute bitte nochmal ohne Strom, Wenn du bei Amazon bestellen willst, brauchst du Strom.
Ja, das ist richtig, aber
wenn Amazon ausliefern will, brauchen sie Strom.
Wir sind mehr oder weniger von Technologie abhängig. Bloß
die Serverinfrastruktur wird per Strom betrieben. Also es geht, wie gesagt, es muss ja nicht irgendwo ein technischer Defekt sein. Es reicht ja, wenn irgendwo kurz mal der Strom weg ist.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, das ist schon ein Höchstmaß an Abhängigkeit, den wir uns da schaffen. Ja, das ist ganz klar. Und natürlich, du kannst nicht alles selbst erzeugen. Du kannst nicht, du kannst es schon. Du kannst deinen Strom selbst erzeugen. Ist schon klar, ist mir schon bewusst. Aber du kannst dieses Leben nicht führen, dass du jetzt komplett autark wirst. Aber du kannst es versuchen, aber, zu reduzieren.
Guck mal, du hast ja hier deine Musiksammlung irgendwo auf dem NAS.
Richtig, du bist abhängig vom Strom.
Du kannst ohne Spotify Musik hören.
Das ist richtig.
Strom.
Ja.
Das ist halt, oder Netzwerk, ja. Es muss ja, du kannst ja Strom haben, aber dein Netzwerk ist am Arsch. Das ist halt das Problem generell bei Technik, ja. Wenn irgendwo in der Kette was nicht funktioniert.
Das ist richtig, ja.
Wie gesagt, es muss ja nicht kaputt sein, dann ist es halt so. Ja, dann, ja. Aber auch wenn du deine Schallplatte hast, ja, wenn die Nadel an deinem Schallplattenspieler kaputt ist, dann kannst du auch keine Musik hören.
Ja, das ist richtig. Man ist von jeglicher Infrastruktur in Anführungsstrichen oder von Hilfsmitteln abhängig, das ist klar. Bloß wenn ich nach Spotify gehe und da meine Daten streame, bin ich in einem größeren oder das ja, wie soll ich sagen, mehr abhängig, als wenn ich zu Hause meine Platte auflege und meinen Plattenspieler betreibe.
Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du halt, wenn du die Schallplattensammlung noch hast, irgendwie Musik hören kannst, ist natürlich größer, ja, wenn Spotify ausfällt, weil du hast da noch die Alternative. Das ist genauso, wenn du deine Musikkassettensammlung hast oder deine CD-Sammlung, irgendwie kannst du das noch hören. Ja. Oder Minidisc.
Ja. Zum Beispiel. Ja. Der nächste Punkt ist, ich habe mich mit Balkonkraftwerken auseinandergesetzt.
Oh, auch ein neues Thema.
Ja, ja,
jetzt auch gerade wieder neue Batterie oder neue Lösungen, die oder was heißt Lösungen, aber neue sag mal neue Lösungen, die jetzt gerade angekündigt wurden. War da nicht auch irgendwie Anker gerade mit dabei, die wieder was
ja,
Neues vorgestellt haben?
Ja, du hast es genannt, die Firma. Hm. Und es gibt natürlich auch andere Anbieter, die ähnlich verfahren. Hm. Aber du bist bei vielen Herstellern von der Cloud, von der App und von der Infrastruktur ja. abhängig. Und das ist schon für mich ein No-Go. Weil warum muss das?
Die Frage ist halt, warum steckt da die Cloud mit drin?
Ja, will ich nicht. Ich will das Ding direkt steuern können. Ja. Da gibt es natürlich Anbieter, die das so anbieten. Aber für mich ist es ein No-Go, dass ich von einer fremden Infrastruktur abhängig bin, meinen Speicher steuern zu können. Den möchte ich direkt steuern.
Aber hatten wir da im Podcast drüber gesprochen oder war das privat, wo wir uns unterhalten hatten über Akkuspeichersysteme fürs Haus?
Privat haben wir uns darüber unterhalten.
Ich erzählt hatte, dass es da technische Probleme gab mit der Akkutechnik und wo dann remote dein Akkusystem abgeschaltet wurde, bis eine Lösung oder eine Reparatur möglich ist, wo ich auch gedacht habe, da hast du viel Geld bezahlt, ja, dann schalten dir die aus Sicherheitsgründen remote die Anlage ab, also den Speicher ab.
Ja.
Das ist klar, da geht es um deine Sicherheit und wenn da was passiert, die sind ja dann auch wieder in der Haftung mit drinne. Okay, aber da wird auch remote deine Technik, für die du bezahlt hast, deaktiviert. Aus einem bestimmten gerechtfertigten Grund. Aber das ist ja, wie gesagt, bei dir zu Hause, remote.
Ja.
Aber das Problem hast du ja auch mit anderen Sachen. Wieso muss meine WLAN-Lampe zu Hause über irgendeinen Server gesteuert werden, wenn der ausfällt und ich kann zu Hause mein Licht nicht mehr anmachen?
Zum Beispiel.
Das ist auch so ein Thema, ja. Mhm.
Gut, es gibt auch Gegensysteme, die autark laufen. Zum Beispiel, wir hatten ja mal ganz am Anfang Rademacher, die haben den HomePilot. Ja, der HomePilot ist unabhängig von Cloud-Infrastrukturen. Da habe ich das System zu Hause stehen und kann auch auf das System zugreifen, wenn ich keine Verbindung zum Netz habe, etc. pp. Und das sind alles so Dinge, die nach meiner Meinung in eine sehr negative Richtung gehen. Und ich möchte meine Systeme so steuern können, dass ich nicht von Fremdinfrastrukturen abhängig bin oder von der Existenz von fremden Infrastrukturen abhängig bin.
Das ist halt die Problematik, weil je nachdem, es kann immer mal was passieren. Es kann auch passieren, dass, wie gesagt, der Anbieter oder der Dienstleister, mit dem du unterwegs bist, verkauft wird, und sich dann da etwas ändert, ja, oder es dann auf einmal heißt, ja, wir haben hier wegen Talent gekauft, wir schalten den die Infrastruktur oder die Serverstruktur in einem halben Jahr ab und dann hast du da auf Technik gesetzt, die dann im halben Jahr eventuell nicht mehr existiert, ja, und dann funktioniert es im schlimmsten Fall halt nicht mehr. Oder aber der Betreiber geht insolvent, ja.
So ist es.
Und das sind halt so Sachen, ja.
Ja.
Aber die Diskussion haben wir ja auch, um da mal wieder den Kreis, ja, von mir wieder in den Spielebereich zu ziehen. Die Problematik hast du ja teilweise im Spielebereich ja auch. Wir hatten da ja letztes Jahr auch gerade wieder prominente Beispiele von Online-Spielen, ja, die es dann nicht geschafft haben, ja, und die dann werden die Server abgeschaltet und das war's dann, ja.
Zum Beispiel.
Bei diesen ganzen Online-Titeln oder aber auch wenn Spiele halt Online-Services anbieten und dann der Service eingestellt wird. Mhm. Wenn du Glück hast, funktioniert es noch lokal bei dir, aber alle Online-Funktionen sind weg. Ja.
Ja, es bringt natürlich auch viele Vorteile mit, wenn man das so betreibt, bringt aber auch Nachteile mit sich, ganz klar. Ich war letztens im Keller und habe dann einen alten Wing Commander Teil gefunden. Ich glaube, das war so ich glaube, es waren 15 oder 20 CDs. Und da habe ich nur drüber nachgedacht, ja, dass wenn ich die Infrastruktur habe so einen alten PC, könnte ich das Spiel installieren und es würde funktionieren, weil alle Inhalte, die ich brauche, befinden sich auf den Datenträgern. Und ich bin nicht abhängig von einer fremden Infrastruktur. Ich bin dann natürlich davon abhängig, dass ich so alte Hardware habe oder so ein altes Betriebssystem habe, sprich DOS 6.2.2, glaube ich, war Voraussetzung dafür, dass ich diesen Wing Commander betreiben kann. Klar, das ist richtig. Aber letztendlich besteht die Möglichkeit. Ich bin nicht fremdbestimmt in dieserlei Hinsicht. Ja. Ob das heutzutage mit physischen Datenträgern überhaupt so abbildbar noch wäre. Diese Komplexibilität, die solche Spiele haben, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Glaube ich nicht, dass man das so abbilden könnte, indem man jetzt sagt, wir verschicken jetzt mal 5 Blu-Rays oder verkaufen 5 Blu-Rays und da ist deine ganzen Inhalte da. Das glaube ich halt auch nicht. Ich glaube, die Spiele sind auch nicht mehr so aufgebaut, dass man das überhaupt so abbilden kann.
Ja? Nee, kannst du schon. Du hast ja auch deine Titel, die du noch auf physischen Medien kaufen kannst. Das Problem ist halt, wenn es halt
Patches, aber die ganzen Patches musst du dir doch sowieso runterladen. Genau,
die du halt runterladen musst, ja. Und da sind wir halt mittlerweile in einer Zeit angekommen, wo du einfach diese ship it und fix it later.
Ja.
Das ist halt
das. Bei den Spielekonsolen ging das ja auch gar nicht. Du hast dann, also ganz früher logischerweise, du hast da deine Gameboy.
Vor dem Internet,
ja. Ja, du hast dein Gameboy-Modul hinten reingeschoben und das war halt statisch, das Ganze. Da gab's keine Updates für. Fertig. Und wenn da ein Bug drauf war, dann hattest du den leider da drauf. War halt so. Aber ich glaube, die Bugdichte, die war nicht so hoch wie heutzutage.
Ja, klar, weil du hast natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, da im Nachhinein noch was zu machen. Es gab Bugs, ja.
Ja, klar.
Das war wesentlich oder war was ganz anderes als heute.
Ja. So ist es. Naja, gut, so ein Gameboy-Spiel war auch nicht so komplex wie die heutigen Spiele, ist auch klar, logischerweise. Aber für die damalige Zeit war das natürlich auch komplex, das Ganze. Und trotzdem haben sie es geschafft, mehr oder weniger relativ bugfreie Software auszubringen im Verhältnis zur heutigen Zeit. Ich beziehe das jetzt mal ganz stark auf diese Gameboy-Geschichte. Und jetzt wird der ein oder andere Hörer auch kommen und wird mir jetzt ganz viele Links zeigen, wo es Bugs gab in Modulen von Sega bis Neo Geo. Natürlich gab es das. Ich betone nicht in der Häufigkeit, wie die Bugs heute auftreten oder wie man schon kalkuliert solche Software rausgibt mit Bugs. Weil man ja sagen kann, naja, gut, schieben wir halt einen Patch nach, was soll's. Aber heute sind wir richtig grumpy unterwegs, ne? Naja. Manchmal wird man auch technologiemüde, würde ich sagen. Naja, okay. Dann haben wir das doch auch. Das Wort zum Sonntag, das Wort zum Samstag. Genau.
Zum Karfreitag.
Ja, genau. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht. Wir gehen jetzt in die Osterpause.
Wir gehen in die Osterpause?
Naja, wir machen Ostern Pause. Wir senden Ostern keine Sendung mehr. Die hauen wir heute raus und dann ist gut.
Ja, okay, es ist ja jetzt diese Woche. Und
dann ja, und nach Ostern sind wir wieder da. Also irgendwann sind wir wieder da.
Aber nicht, dass sie jetzt irgendwie Ostern noch Urlaub oder so.
Urlaub. Selbst und ständig, das weißt du doch. Ich muss jetzt ja Geld verdienen, damit ich mir den Rasenmäher finanzieren kann. Das ist so. weil mit der Nagelschere möchte ich jetzt nicht unterwegs sein. Das ist dann doch ein bisschen viel. Ja. Ich habe ja schon überlegt, einen biologischen Rasenmäher anzuschaffen, also in Form von Schaf oder so, aber
Nee, komm, fang dir das nicht an. Nee,
die Hinterlassenschaften auf dem Rasen von dem Schaf.
Du kannst nicht nur ein Schaf, das müssen dann schon mehrere sein.
Ja.
Und dann kannst du ja noch einen Hüterhund noch anschaffen, weil das macht die Arbeit ja dann auch wieder leichter.
Wegen zwei Schafe oder so.
Dann brauchst du ja die Unterbringungsmöglichkeiten noch und dann müssen die ja auch versorgt und gepflegt werden. Nee, vergiss es.
Ja, du brauchst einen Zaun, ne, dass sie nicht stiften gehen. Na gut, da hätte man den Hütehund. Ja. Ne? Oh. Ja, aber ich glaube, das ist unterm Strich teurer als ein Rasenmäher.
Nee, das macht keinen, nee. Vergiss es.
Okay. War nur so eine Idee. Und gleichmäßig fressen die den Rasen ja auch nicht ab, dann hat man ja auch keinen schönen Rasen. Das sieht ja dann auch aus wie eine Trümmerbude. Das ist ja auch nicht schön. Die gehen ja nicht Strich für Strich vor. Die gehen ja dahin, wo sie gerade Bock drauf haben. Naja, okay. Somit haben wir den Podcast mit Rasen begonnen.
Und mit Rasen beendet.
Ja. Wir beenden ihn auch mit Rasen. Der heilige Rasen. Also, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Tschüss.
Jo, tschüss.